Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Art is Life. Und ich bin der Ingo Burbach und ich darf dich durch die heutige Folge führen. Und naja, es geht natürlich um die Kunst, um die Frage, was ist Kunst oder wie können wir uns Kunst vorstellen? Wie stellst du dir vielleicht Kunst vor? Und vielleicht werden all deine Fragen in dieser heutigen Episode in der Staffel 2, Season 2 beantwortet. Ich weiß es nicht, aber das werden wir jetzt in der nächsten Stunde feststellen. Aber ich bin natürlich auch nicht alleine. Weil alleine macht das ja meistens nicht so viel Spaß, sondern ich habe mir einen Gesprächsgast eingeladen. Und ich freue mich wahnsinnig, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen, Ulrike Bruns-Giffel. Guten Tag.
Hallo, hallo, lieber Ingo. Ich freue mich, dabei zu sein.
Yes, danke. Well, yes, well.
Danke, danke.
Und das hast du natürlich keine Ahnung. Du kannst natürlich jetzt mal gerade schnell den Namen googeln, ne, um den irgendwie rauszufinden. Was ist das Gesicht dazu oder so? Und das andere Ding ist, warum habe ich dich heute eingeladen? Ich wollte mit dir total gerne über Kunst reden, weil es ist natürlich immer sehr, sehr spannend, was andere Künstler irgendwie sagen. Und jetzt würde man dich jetzt so im ersten Atemzug gar nicht in diese Rubrik irgendwie reinbringen, ne, weil du malst jetzt nicht irgendwie großartige Bilder oder machst Aktionskunst oder sowas, ziehst dich irgendwie nackig auf der Straße aus oder so, das auch nicht. Nee, du bist Maskenbildnerin.
Genau. Deswegen war ich auch fast ein bisschen überrascht, dass du mich zu diesem Podcast einlädst und ich hier heute über meine Form der Kunst erzählen darf, weil interessanterweise ich meine Maskenbildnerei in der Mischung aus Handwerk und Kunst empfinde. Und von daher, ich bin total gespannt, was wir heute miteinander erarbeiten hier.
Jetzt muss ich aber dem Zuhörer noch gerade noch schnell noch was mitgeben, weil deine Arbeit wirst du mit Sicherheit auch kennen, weil Tatort ist jetzt zum Beispiel eine der bekanntesten Produktionen, die du machst. Was machst du noch so alles? So gib mir mal so ein paar Schlagworte, dass man so weiß, ah, okay, das sind ungefähr die Eindrücke, die ich schon mal von deiner Kunst hatte.
Ja, ich habe angefangen 1990 erstmal mit Fashion. Damit habe ich angefangen zu arbeiten, Fotografie, Fashion und so weiter, Beauty. Und über Umstände, die wir vielleicht gleich noch besprechen werden, bin ich dann eben beim Film gelandet und habe dann auch die Schönheit dieser Arbeit kennengelernt. Die hat mich aber am Anfang gar nicht interessiert. Die fand ich am Anfang, als ich meine Ausbildung gemacht habe, schulisch, habe ich die Maskenbildnerkurse blau gemacht.
Nein, das ist nicht wahr.
Ja, hat mich gar nicht interessiert.
Moment, ich meine, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie war dein beruflicher Weg? Also du hast irgendwie Schule gemacht. Was hast du gemacht?
Ja, ich bin ein Kind der 80er. Ich bin 57 Jahre alt. Also ich bin Abi 86. Und
hast du noch diesen Aufkleber auf dem Auto?
Nee, habe ich nie gehabt. Nee,
hast du nie gehabt?
Klar, hatte man ja. Abi 86, genau. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, wo ich hin sollte. Ich wusste, ich komme aus dem Oberbergischen, wir sind ja jetzt hier in Köln und ich komme aus dem Oberbergischen, aus einem kleinen Kaff, Wipperfürth, wer es kennt, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich da Abitur gemacht, ein ganz normal humanistisches Abitur und da hatte ich überhaupt nichts mit Kunst oder sonstigen Sachen zu tun. Das war noch ein Weg nach dem Abitur, da überhaupt hinzukommen.
Wie alt warst du?
19, als 19. ich Abi gemacht habe. Genau, 19, als ich Abi gemacht habe und dann habe ich einfach, ja, nach dem Abitur erstmal nicht so richtig gewusst, was ich machen sollte. Ich muss dazu sagen, wir hatten eine echt tolle Schulzeit, also uns gehörte echt die Welt 1985, 84, 85. Mein Jahrgang war super, da sind auch einige wirklich erfolgreiche Leute draus hervorgegangen. Und
jetzt muss man aber auch dazu sagen, 86 war doch das Jahr, musst du quasi Abitur gemacht haben, wo Tschernobyl gerade explodiert ist. Das muss doch genau in diese Zeit gekommen sein.
Das war die Zeit, ja. Siehst du? Das war die Zeit auf jeden Fall, genau. Mhm. Also das heißt, natürlich bin ich mit Kaltem Krieg und dem ganzen, ne, politischen Umständen groß geworden und Peace und so weiter, Grüne waren schon, existierten so gerade, etc. Ne?
Ich frag das deswegen, weil das gibt natürlich ein ganz anderes Weltbild, ne? Wenn man Tschernobyl miterlebt hat, ne? Und ich glaube, jeder von uns, der das mitbekommen hat, weiß noch genau, wie man vor dem Fernseher saß und man weiß genau, wie das war und was man zu dieser Zeit getan hat. Mhm. Und dann bei einem jungen Menschen, der gerade quasi in das Berufsleben einsteigen möchte, dass so etwas Schreckliches damals irgendwie passiert ist, das prägt man sich halt. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da gar nicht so richtig weiß, wo geht's denn jetzt hin?
Habe ich interessanterweise nicht gehabt.
Nee, hast du nicht?
Nee, cool. Habe ich nicht gehabt. Ich bin, was sowas geht, eingestiegen mit den Twin Towers.
Ah, guck. Okay.
Da bin ich erst eingestiegen mit, was ist das denn? Okay. Oh mein Gott.
Okay.
Tschernobyl hat mich natürlich, ja klar, haben wir alles mitbekommen und so weiter, aber es war nicht, dass es meine Sicht insofern auf die Welt beeinflusst hätte, dass es mich gebremst hätte.
Mhm.
Uns gehörte die Welt trotzdem.
Okay, gut.
Ja? Entschuldigung. Und wir sind dann, haben eben Abitur gemacht, die Jungs, damals war es klar, die Jungs gingen zur Bundeswehr oder machten Zivildienst und wir Mädels guckten dann, okay, was will ich studieren? Die besten Abiturienten machten Medizin und Jura und die anderen mussten mal gucken, wo sie blieben.
Und du gehörtest zu der Kategorie?
Musst du mal gucken, wo ich bleibe. Genau.
Okay.
Ja, also ich kam eben, wie schon gesagt, aus diesem kleinen Ort. Meine Eltern, ich bin relativ spät geboren, im Sinne von, meine Mutter ist jetzt 97 Jahre alt. Ui. Mein Vater wäre über 100 inzwischen. Die hat mich mit 40, knapp 40 bekommen, war eine Kriegsgeneration. Die konnten mir überhaupt keinen Tipp geben, was Beruf und so weiter anging. Die hatten Volksschule. Ich habe zwei ältere Schwestern, wir haben mal Abitur gemacht. Das alleine war schon nicht in ihrem Weltbild. Sie konnten überhaupt nicht unterstützen. Was sie getan haben, war zu lieben und uns die Freiheit zu geben, zu wählen. Mhm. Ja, und auch mir die Zeit zu lassen, zu wählen. Und dafür habe ich nach dem Abitur circa ein Jahr gebraucht, bis ich wusste, wo ich hin will.
Ach, guck.
Mhm.
Guck.
So ist das gewesen. Also erstmal habe ich so getan, als hätte ich gar kein Abi und bin weiter ausgegangen und so weiter und so fort. Dann war aber der Sommer vorbei und alle waren dann weg aus meinem Städtchen. Und ich so, wow, jetzt muss ich ja doch mal langsam gucken, wo ich irgendwie bleibe. Und tatsächlich dann in dem Herbst, weiß ich noch, in dem Herbst, Winter 86, war dann der Punkt, wo es klar war, Ulrike, du musst jetzt wirklich gucken, was du machen willst. Ne? Und dann habe ich mir damals, weil anders ging es nicht, habe ich mir damals so ein Arbeitsamtbuch genommen, so ein 4000 Seiter. Oh, Muckelchen ist hier bei uns. Ne?
Ja, der Hund ist auch noch dabei. Ja, ne? Man hört ihn zwischendrin, ne? Ja. So schüttel, ne? Bitte beachte mich.
Ja, natürlich. Gut, dass sie dabei ist. Genau, und dann habe ich mir dieses Buch vorgenommen und bin fast diese 4000 Seiten durchgegangen und habe wirklich mit meinen 19 Jahren damals zurückblickend, finde ich das inzwischen wirklich eigentlich fast beachtlich, habe ich mich in die Berufe, die mich angesprochen haben, wirklich reingefühlt und geschaut, in mir nachgefühlt, sind Talente in mir, die dafür prädestiniert wären, für diese Berufe. Und da kamen so ein paar Sachen auf jeden Fall direkt, also direkt ist gut, es hat einen Moment gedauert. Ich würde es sogar fast als eine leicht melancholische Zeit bezeichnen, mindestens melancholisch, wenn ich so zurückblicke mit meiner Lebenserfahrung und so weiter. Mhm. Weil ich kenne viele Schulabgänger jetzt, ich habe Kinder in so einem Alter und Nichten und so weiter, von denen ich mitbekomme, dass die so ein bisschen orientierungslos sind nach dem Abitur und auch nicht so recht wissen, was sie wollen. Und das war bei mir damals erstmal auch so. Und dann bin ich halt diese 4000 Seiten durchgegangen und bin schnell in der Rubrik kreative Berufe gelandet. Was eigentlich gar nicht meinem Selbstbild entsprach, weil ich kam von einem humanistischen Gymnasium und hatte mit Kreativität zunächst eigentlich so nichts zu tun. Was ich allerdings hatte, war, dass ich schon so mit 11, 12 Jahren mit meiner Mutter auf den Markt gegangen bin und Stoffe gekauft habe. Und ich wusste genau, aus welchem Stoff meine Mutter mir was nähen sollte. Das habe ich ja aufgezeichnet und die hat mir das dann genäht.
Ach, guck mal, schon sehr früh so ein visionäres, ja. Sehvermögen.
Also Form, Farbe und passend zu mir.
Mhm.
Deswegen war ich auch in Richtung Modedesign unterwegs, als ich mir diese Berufe angeschaut habe. Und heute in unserem Vorgespräch habe ich dir ja schon gesagt, ich habe mich damals als irgendwie als kreativ gehemmt empfunden, weil ich wusste, wenn ich Modedesign studieren möchte, muss ich diese Figuretten malen können. Und ich habe mich nie als Malerin oder Künstlerin, also Malerin empfunden.
Ja, zeichnen, ne? Das ist ja wirklich Zeichenkunst, ne? Was man da machen muss, ne? Was man können muss.
Genau.
Und das liegt in der Hand nicht.
Das fand ich nicht wahr. Also habe ich nicht in mir entdeckt. Mhm. Das wurde nicht gefördert in meiner Schulkarriere. Und deswegen habe ich es nicht, für mich als einen Teil meiner empfunden. Mhm. Und deswegen ging Design irgendwie weg. War Design dann nicht mehr im Sortiment. Und irgendwann schaute ich auf dieses Maskenbild. Keine Ahnung, was das war. Null. Aber irgendwas in mir resonierte damit. Ging in Resonanz.
Du hattest erstmal nur den Namen gesehen und hattest noch gar keine Vorstellung, was ist überhaupt die Berufsaufgabe, was man erfüllt. Null. Und es hat dich da schon angekriegt.
Ich habe nur gedacht, war ja immer so ein bisschen Beschreibung, was das für ein Beruf ist. Und was ich cool daran fand, war, das ist handwerklich und kreativ. Das fand ich irgendwie eine gute Mischung und dachte, das hört sich nach was an. Und damit bin ich in Resonanz gegangen. Mhm. Und das finde ich nach wie vor, also rückblickend jetzt mit meinem ganzen Wissen, was ich habe über menschliche Entwicklung und so weiter, denke ich so, wow, das habe ich eigentlich echt gut gemacht. Also das habe ich echt gut für mich rausgefunden. Ja, und dann war, okay, wie macht man das denn? Wie wirkt man das denn? Und zum damaligen Zeitpunkt existierte noch die DDR. Das ist in meinem Fall, meines Berufes tatsächlich wichtig, weil heutzutage kann man in Dresden Maskenbild studieren und so weiter und so fort. Das gab es damals in der Form nicht. Damals war es 3 Jahre oder 2,5 vielleicht mit Abitur Friseurlehre und danach zum Theater. Mhm. Und da habe ich aber gedacht, nee, das ist aber auch nicht.
Also Theater war es nicht?
6 Jahre. Ich fand diese 6 Jahre wahnsinnig viel.
Also du hast ja wirklich diesen Schritt gemacht, erst die Friseurausbildung gemacht, eine Friseurgesellin dann und dann quasi darauf dann nochmal.
Nee. Habe ich nämlich nicht gemacht, weil ich es nicht spannend fand. Genau.
So, jetzt küttet.
Ja, jetzt küttet.
Jetzt küttet.
Ich bin am Ende, also erstmal habe ich das, was sehr viele falsch machen, sage ich jetzt mal. Meine älteste Schwester machte eine Kosmetikerinnen-Schule hier in Köln. Ich wohnte hier immer noch in Wipperfürth. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht so ein Anfang. Wie viele denken das, ne? Mit wie vielen Leuten redet man als Maskenbildner und die so, du bist ja auch Kosmetikerin. Ja, ich bin es tatsächlich zufällig, aber eigentlich muss es nicht sein. Wobei ich heute natürlich denke, ich bin eigentlich Muckel.
Oh. Komm, mein Schatz, der Hund.
Ja.
Komm mal her, ist gut jetzt. Ist gut jetzt, du bist die Beste.
Ja.
Jetzt muss ich dem
toll aufpassen, ne?
Ja, die passt ganz toll auf. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich habe die aus dem Tierheim, ne? So, also das ist so Secondhand-Hund, ne? Jetzt im zweiten Jahr. Und sie macht sich ganz gut, ja.
Ihr seid im zweiten Jahr. Ja, ihr seid ganz neu.
Wir sind noch ganz neu. Jetzt ist gut, Liebchen. Gut aufgepasst.
Ganz toll aufgepasst.
Ja. Hey, das schneide ich in der Tat gleich
aus. Ja.
Jetzt wird's zur Action.
Okay.
Warte mal. Mhm. Lucy, jetzt ist gut. Jetzt ist wirklich gut. Und jetzt kommst du hier hin und jetzt machst du mal Citerina. Citerina. Platzerina. Platz. Hey, mach Platz jetzt. Hey. Ich sag.
Da ist wahrscheinlich jemand, ne? Ist wahrscheinlich jemand.
Ja, ja, klar. Wo waren wir?
Wir waren bei Maskenbild, was ich für eine Ausbildung gemacht habe. Genau. Genau.
So.
Genau. Und meine älteste Schwester, die hatte hier in Köln so eine Ausbildung gemacht oder war dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss ja irgendwie anfangen. Das fand ich wieder gut. Ich musste halt irgendwie anfangen. Also habe ich dieses eine Jahr gemacht. Und dann haben wir auch so einen kleinen Part Make-up gehabt. Das war bei dem berenteten ehemaligen Chefmaskenbildner vom WDR. Das fand ich natürlich schon ganz spannend. Und dann habe ich mich da zum ersten Mal so auch ausprobiert, weil das war ja das, wo ich hin wollte, das wusste ich ja. Ich kann in meiner Maskenbildnerei heute super gut meine Kosmetik wissen, dieses ganze medizinische Wissen kann ich super gut gebrauchen, natürlich. Immer mehr Leute haben Allergien, egal. Auf jeden Fall, damals habe ich so angefangen und dann bin ich auf Schulen gegangen. Dann habe ich Schulen gemacht. Ich habe ich und bin in Hamburg gewesen, habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe Friseurkurse, also teuer bezahlte Kurse gemacht mit Schneiden, Färben. Das war aber schon mittelwichtig. Und dann vor allem Stecken. Das war ja, ne? Stecken und Legen. Das waren ja die wichtigen.
Also für die ganzen Masken, die jetzt erstellt werden müssen, angenommen, du machst einen historischen Film oder sowas, ne? So vom Vorstellungsvermögen, da musst du natürlich auch ganz genau wissen, wie sieht denn Rokoko aus? Also wie war das Make-up? Wie war das Haarstyling? Gut, Kostüm ist dann nicht mehr deine Baustelle, sondern wirklich nur der Kopf oben, ne?
Ja.
Beziehungsweise die Haut generell, ne? Weil manchmal ist ja auch ein bisschen mehr zu sehen, ne? In dem einen oder anderen Film, ne?
Ja.
Und das wird natürlich auch dann alles immer schön gemacht für die oder spannend gemacht für die Kamera, ne?
Absolut, absolut. Da sind aber tatsächlich auch die Leute, muss ich ganz klar sagen, die Leute, die Masken, die dann an Häusern gearbeitet haben, die gelernt haben an Häusern und da viele Jahre gearbeitet haben, sind dafür für solche historischen Sachen dann immer noch wirklich die Könner und die Wisser. Ne? Das sind schon die sind mehr spezialisiert, als ich das bin. Ich finde das ja auch gar nicht schlimm, das ein bisschen einzuteilen. Weil wir haben in unserem Land ja, Maskenbildnerei ist ja getrennt in Hair, Make-up und Special Effect. Also wir trennen es nicht. Bei uns machen wir alles drei. Die Maskenbildner bedienen alle drei Parts. In jedem anderen Land, Italien, schon Holland, Spanien etc. hast du drei Berufe. Das ist der Hairstylist, der Make-up-Artist und der Special-Effekter. Und wir machen alle drei Sachen. Und von daher ist es überhaupt für mich überhaupt kein Problem, wenn man in dem einen oder anderen etwas, sagen wir, schwächer ist oder da nicht so viel.
Ich glaube, das ist aber auch genau, das ist ja super wichtig, was du gerade sagst. Ne? Auch so, ich meine, wer von uns kennt das nicht? Also jetzt mal unabhängig jetzt von deiner Arbeit, aber wir sind ja nirgendwo perfekt und leisten irgendwie immer 100%, sondern es gibt einfach so Sachen. Also ich würde jetzt behaupten, ich kann mittelfristig gut Nudeln kochen, ne? So ein Anspruch muss es ja auch doch nicht schaffen.
Ja.
Weißt du, so,
ja, genau.
Wo ich denke, hey, man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, ne? So, und man kann ja auch nicht. Weiß ich nicht.
Also ich habe zum Beispiel einen Regisseur, mit dem ich einige Tatorte gedreht habe, der mich dann auch nach einer Weile ist ein Mensch, der braucht ein bisschen, bis er Vertrauen schöpft, also auch mit seinem Team. Ne? Der braucht so ganz nah die Menschen an sich. Und nach so einigen Drehs hat er mir dann vertraut. Und der rief mich dann irgendwann für einen Film an, der über, ich glaube, 4 Jahrzehnte spielte oder irgendwas, also so wirklich historisch und mit Verlauf und so weiter und so fort. Und da habe ich zu ihm gesagt, hör mal, wenn du jemanden willst, der dir das wirklich richtig gut hinkriegt und ich kenne deinen Anspruch, weil ich habe mit dir die Tatorte gedreht, habe ich dir die und die Kollegin zu empfehlen.
Oh, super.
Mache ich. Ja. Also, weil ich finde das super, wenn man weiß, okay, die ist auf jeden Fall in diesem Bereich. Das sind dann oft eben diese Theater, wir sagen gut gemeint und lieb gemeint Theaterschweine. Das sind nicht nur die Maskenbildner, sondern auch die Schauspieler. Das sind Tiere auf der Bühne und die haben so richtig so einen anderen Biss. Wir sind auch beim Film auf jeden Fall die 90er Jahre Filmleute aus der Generation ich komme. Wir sind auch Filmschweine, aber auch wieder lieb gemeint. Aber eben diese Theaterleute, die haben das einfach drauf, die können sind mit Perücken und der Knöpferei und diesem ganzen.
Ist ein ganz anderes Arbeiten, ne?
Ja.
Also so, das ist ja völlig.
Also auf jeden Fall für das, also ich arbeite ja jetzt viele Jahre für den Tatort und ich bin am Ende, da kommen wir bestimmt nachher auch noch zu, ich bin am Ende dann irgendwie auch durch eine andere Tür reingekommen. Also Charakterentwicklung und so weiter kommt bei mir jetzt, nach all den Jahren, die ich Erfahrungen im Film habe, kommt aus einer anderen Ecke.
Okay. Aber wie bist du eingestiegen?
Genau, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Ne? Also in den 90ern habe ich, Anfang der 90er, ich habe erst die Kosmetikerin-Ausbildung gemacht, habe ich eine Friseurausbildung angefangen, war mir 3 Jahre. Ich so, nee, mach ich über Kurse. Dann bin ich nach Hamburg, habe eine Make-up-Ausbildung gemacht, habe die Maskenbildner-Kurse geschwänzt. Und Diese Frau, diese Lehrerin ist übrigens dann meine beste Freundin geworden. Wir sind inzwischen seit 1990 miteinander befreundet, die Maskenbildnerei unterrichtet hat. Total süß. Ja. Und dann bin ich, weil ich ja Fashion machen wollte. Und dann bin ich.
Das war zu dem Zeitpunkt immer noch die Idee Fashion. Dahinter. Fashion. Du hast also quasi, es war nicht das Maskenbild für Film oder so, sondern eher für Fashion zu arbeiten, an so einer Modenschau dran teilzuhaben, eine Werbeaufnahme zu machen, ne, für Christian Dior oder was weiß ich wen oder all diese ganzen anderen wunderbaren Gesichter, die da von diesen Werbeplakaten der Welt.
Genau, entweder Commercials, also damals, wir reden über die 90er, ne? Also entweder Filmcommercials oder eben Fotocommercials, wie auch immer. Mhm. Das war mein Wunsch. Oder im Moden schauen. Und da bin ich dann in Madrid gewesen, habe in Hamburg in meiner Ausbildung einen Fotografen kennengelernt, der hat zu mir gesagt, geh auf Drittmärkte, weil da kannst du nicht direkt Paris, Mailand, London, sondern geh erst auf Drittmärkte, mach Fotos, üben. Und dann mit dem Portfolio, damals noch Abzüge, richtige Mappen, wo wir unsere Fotos haben abziehen, präsentiert haben, nichts Digitales damals. Damit bin ich dann, das habe ich gemacht in Madrid, in Athen. Und dann bin ich damit nach London. Und in London war tatsächlich dann eine Agentur, Überraschung, also ich hatte gar nicht damit gerechnet, die wollte mich haben. Genau. Und die meinte zu mir, okay, du kannst bleiben, du kannst unserem First Make-up Visagisten assistieren am Anfang und dann kommst du in meine Agentur. Und ich so, oh, danke schön, tschüss. Bin ich erstmal weg.
Und dann bin weiteren Fragen, oder?
Und dann erstmal, danke schön, Hand gegeben.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ja, eben, wie alt war ich? 22 oder so?
22?
Ja, ich war total jung, ne? Ein bisschen älter war ich. Ich war der Abi 86, 87 auf 88 Kosmetik, 89 Make-up. Weiß ich nicht, vielleicht war ich auch 24 oder so was, 23. Egal, auf jeden Fall habe ich mich freundlich bedankt, bin dann wieder zurück zu dem Kumpel, den ich noch aus Madrid kannte, bei dem ich in London schlafen durfte. Da war auch wieder dieser besagte Fotograf, der am Anfang mich so ein bisschen begleitet hat. Und der so, was? Du warst in der Agentur? Die ist super. Und ich so, Und dann bin ich nach Hause, zurück nach Köln und habe es nicht getan. Das kennt bestimmt auch jeder in seinem Leben, wenn du mal so zurückguckst. Wege, also Kreuzungen in deinem Leben, wo du dich für rechts oder links entscheiden darfst.
Klar, logisch.
Und da habe ich mich eben für links, sagen wir mal, entschieden und nicht für rechts. Ich habe damals bin nicht nach London, ich habe es nicht gemacht. Ich habe damals meine Beziehung hier vorgeschoben, aber im Nachhinein muss ich zugestehen, ich hatte Angst vor meiner eigenen Courage.
Ist das so?
Ich hatte Angst vor meiner eigenen Courage, wirklich die Koffer zu packen, nach London zu gehen, mir dann eine Wohnung zu suchen und so weiter und dann in der Agentur zu arbeiten. Interessant, ne?
Ja, total.
Was ich eigentlich total wollte und dann war es plötzlich soweit und dann habe ich es doch nicht gemacht.
Ja, manchmal, wenn man sowas erzählt bekommt, also ich zumindest, dann habe ich immer so den Eindruck, Mensch, es gibt so gewisse Dinge, die sind so wie sowieso vorbestimmt, ne? So, also was irgendwie, wo man irgendwie so gelenkt wird, ne? So, und erst in Retroperspektive merkst du irgendwie so, das ist aber seltsam, warum habe ich das eigentlich? Das war doch genau das, was ich wollte. Mhm. Und trotzdem habe ich, Das ist dann die andere Weggabelung und die ist dann irgendwie zu dem geworden, was wir dann heute so sind. Ne?
Richtig. Dann bin ich halt in Köln geblieben und dann bin ich auch erstmal, habe ich erstmal durchgehangen. Moment, ne? Ich war natürlich auch irgendwie frustriert darüber, dass ich es nicht getan habe. Und dann kam irgendwann, man braucht immer so einen Engel in seinem Leben. Und eine davon war eine Freundin von mir, die war schon Maskenbildnerin. Die hatte die Ausbildung in Hamburg vor mir gemacht. Und die war schon eingestiegen hier in der Kölner Szene. Und die hat mich mitgenommen. Und dann habe ich, die hat gesagt, so, ab, jetzt kommst du mal hier. Der bewegte Mann, kennt er wahrscheinlich den Film alle, damals 1993. Und jetzt machst du hier mal Zusatzmaske. Und beim nächsten Film war es dann schon Tom Gerhardt von Normal Teil 1 als zweite Maske. Also so ging das los dann, ne? Und so bin ich da irgendwie in diese Gefilde und in diese Szene eingestiegen. Genau. Hier ist was los, ne?
Hier ist richtig was los. Hier ist richtig was los. Also die anderen, also wenn du irgendwie jetzt hier zuhörst, ne? Mhm. Also wir befinden uns jetzt zurzeit in der Kölner Südstadt im Muscle Gym und sitzen hier in der Herrenumkleide. und haben uns hier unser Mikrofon und alles aufbereitet. Und ich hatte eigentlich gehofft, wir hätten hier heute ein bisschen ruhigeren Slot, aber irgendwie ist es doch auch ganz schön, weißt du, so das wirkt so lebendig.
Ja,
weißt du, so,
man ich finde das super.
Ja, ich finde das auch schön. Und wir klingen direkt so ein bisschen kathedral.
Ja, total kathedral. Und ich kann euch sagen, denn das Gym habe ich heute zum ersten Mal hier gesehen. Richtig geiler Schuppen. Richtig cooler Schuppen. So ein Hinterhofteil. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr cool. Also Filmkulisse.
Ja, siehst du, guck mal.
Absolute
Filmkulisse. Hast du schon wieder was entdeckt? Ne?
Hast du mir ja erzählt. Ja, genau. Aber ist so. Absolut.
So, aber die Massenbildnerin, die dich mitgenommen hat, jetzt muss ich nochmal gerade fragen, war das dann direkt zum Film jetzt zu dem Zeitpunkt schon?
Als allererstes hat sie mir so eine Gameshow gegeben. Da habe ich dann so mal, bin ich mal so eingestiegen und habe da ein bisschen auch mein erstes Geld verdient. Das war auch in den 90ern konnte man echt schönes Geld verdienen. Das war toll für mich, weil ich dann so eine Unabhängigkeit gespürt habe. Ich war selbstbestimmt. Ich konnte meine Wohnung renovieren, mein WG-Zimmer und so weiter und so fort. Das war alles super. Und das habe ich aber nur anderthalb Jahre gemacht. Und dann hat sie mich halt und dann ging es mit Kino. Dann war direkt Kino angesagt. Ne? So richtig mit Arschbombe rein in die Szene. Und und ich habe das irgendwie auch, ich finde, wenn ich mir das so überlege, was ich mich da getraut habe, also irgendwie war schon interessant. Also wie viel man, wenn man gar nicht weiß, was man was einen erwartet, dass du dich da einfach so reingibst und du gibst dein Bestes für jeden Moment, der da ist. Ich habe gebrannt. Das ist das Wichtigste. Ich habe gebrannt ab Tag 1 für diese Art von Arbeit. Ja, und dafür habe ich 12, 14, damals gab es noch gar kein Arbeitsschutzgesetz. Mein längster Drehtag waren 21 Stunden am Stück. Und dann nochmal 6 Stunden schlafen, dann ging es wieder weiter. Das gibt's heute nicht mehr. Heute hat man da schon ein bisschen mehr geregelt. Das haben wir gemacht. Das haben wir super.
Aber jetzt nochmal für die Leute, die uns jetzt zuhören. Ne? Mhm. So, also ich habe natürlich eine Vorstellung davon, was du da tust. Ne? Aber du bist letztendlich die Mitarbeiterin an so einem Filmset. Du bist diejenige, die bestimmt, wie der Charakter aussieht. Der ganze Kopf, also sprich, haben die auch mal Augenschatten, sehen die fertig aus, sehen die super hübsch aus, überstrahlen die alles oder sehen die aus wie Lieschen Müller, sag ich mal, ne? Oder werden die auf einmal 30 Jahre lang oder 30 Jahre älter oder sind sie eventuell sogar gerade gestorben oder irgendwas oder sind sie gerade verletzt oder so? Das sind ja alles Sachen, wo du diese Illusion quasi richtig kreierst, dass man nachher auf dem zu Hause auf dem Wohnzimmer Sofa sitzt und denkt auf einmal so, oh mein Gott, was war das denn gerade, ne? So, und das ist genau deine Arbeit.
Ja, das ist meine Arbeit. Ja, also es sieht so aus, dass wir ein fertiges Skript bekommen, also ein Drehbuch, was natürlich schon vorher durch diverse Instanzen gelaufen ist, der Drehbuchautor, die Redaktion, der Produzent etc., also Inhalte abgeklärt wurden. Und dann landet es bei uns als Umsetzer des Films, ne? Mit diversen Departments, die sich natürlich alle diesem Drehbuch widmen. Und innerhalb des Drehbuches gibt es diverse Charaktere, die im Grunde genommen ja erschaffen wurden von dem Drehbuchautor. Und wenn ich so ein Drehbuch lese, dann habe ich im Grunde genommen schon ein Bild davon, wie ich glaube, dass diese Person aussehen könnte, beziehungsweise welche Phasen diese Person durchlaufen könnte. Mhm. Das wird nachher natürlich nochmal visuell für mich bestätigt, wenn die Besetzung fertig ist. Also es ist mir auch schon passiert, dass ich ein Bild von einer Rolle hatte und dann wurde das irgendwie komplett anders besetzt, ne?
Oh,
ja. Dann kriegst du ein ganz anderes Gesicht, einen ganz anderen Charakter, physiognomisch einen ganz anderen Charakter und du denkst so, spannend, dass sie das jetzt so besetzt haben, hätte ich nicht gemacht, aber okay. Und dann geht es darum, da auch in der Flexibilität, da setzt dann wirklich auch die, sagen wir mal, die Kunst an, ne? Also ich krieg dann einen Menschen und habe aus diesem Menschen diesen Charakter zu entwickeln. Das ist immer Also erstmal wird das besprochen mit Regie. Es gibt immer die Maske-Regie-Besprechung oder Regie-Maske-Besprechung. Habe ich zum Beispiel gestern eine gehabt. Und dann hast du unterschiedliche Regisseurtypen. Es gibt Regisseure, die dir genau sagen können, was sie wollen. Mhm. Und andere lassen es ganz, fast ganz offen. Da ist dann das Ranking zwischen oder dein Freiraum der künstlerischen Entfaltung, um die Charaktere zu entwickeln, unterschiedlich. Und zugleich, ich wollte gerade aber sagen, das ist aber kein Aber, und die meisten Regisseure, die vor allem auch inhaltlich arbeiten, geben dir eigentlich, die sagen, ich möchte, dass die ein bisschen herber ist. Oder die möchte ich, diese Schauspielerin oder der Schauspieler wirkt jetzt so auf dem Foto oder dem aktuellen Foto. Da soll mehr weicher, das soll weicher sein. Der soll etwas böser aussehen. Das sind, soweit ich weiß, Adjektive.
Ja, das ist richtig.
Das ist doch richtig. Zum Glück habe ich keine Deutschleistung gehabt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bekomme ich im Grunde genommen Adjektive oder Charaktereigenschaften und dann ist Ende. Das ist die Beschreibung. Fertig. Mhm. Und der Rest, it's up to me sozusagen oder für mich und meine Kollegin. Wir sind zumeist mit zwei Leuten in einem Department, wobei wir uns Schauspieler einteilen. Ja, also das heißt, wir gucken uns einen Drehplan an. Ich gehe jetzt so ein bisschen ins Detail. Wir gucken uns einen Drehplan an und schauen, wie wir es am besten hinkriegen. Da geht's wirklich, keine Eitelkeiten. Ich will unbedingt den machen, ich will den machen. Nein. Es geht darum, den Drehplan so gut wie möglich zu bedienen, dass die Maskenzeiten morgens nicht zu lang sind. Das heißt, ich nehme nicht zwei Hauptrollen an mich und meine Kollegin hat nichts zu tun und ich habe zwei lange Maskenzeiten hintereinander, geht alles von der Drehzeit ab. Also wir müssen auch effektiv arbeiten.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, man muss ja natürlich auch wissen, dass in der Sekunde, wenn du im Maskenmobil quasi fertig bist, dann endet deine Arbeit ja nicht, dann beginnt sie ja eigentlich erst, absolut. Weil du bist natürlich auch gleichzeitig die Mitarbeiterin, die irgendwie darauf achtet, dass Anschlüsse richtig sind, dass die Haarsträhne immer an der richtigen Stelle ist, dass nicht auf einmal irgendwie so ein Gesicht wegschmilzt bei Temperaturen von 44 Grad Celsius. Richtig. Also das ist ja auch noch alles der Job. Also es muss jemand am Set im Bild, also da, wo das Bild aufgenommen ist, direkt gucken, hey, wird das so abgenommen künstlerisch? Ist das okay oder nicht?
Absolut. Und das ist dann nur noch die eigene Verantwortung, weil da ganz oft die Regisseure nur noch inhaltlich arbeiten. Die schauen sich dann nicht mehr. Manche sind visuell genug, die können dann auch noch, die sehen dann tatsächlich auch noch Details bei den Schauspielern. Manche gehen nur noch in den Inhalt, den Text, den Ausdruck des Schauspielers. Da machst du als Maske deinen ganz autarken Job. Ja, also das heißt, ich habe dafür zu sorgen, ob die Strähne im Gesicht ist oder nicht. Oder doch, es gibt noch eine sogenannte Script and Continuity-Besetzung, die passt auch da noch mit drauf auf. Aber ich sage jetzt mal krass, da verlasse ich mich gar nicht drauf. Das ist mein Job.
Aber was macht dir mehr Spaß? Also ist es mehr dieses Kreative, dass du frei sein darfst? Oder ist es dieses Ding, habe ich jemanden so gut verstanden, dass ich dem seine Vision umsetzen kann? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Skills, die da abgerufen werden.
Wessen Vision meinst du in dem Fall?
Von dem Regisseur.
Regisseur.
Der Regisseur, der dir sagt, hey, ich hätte gerne das so und so und so und so. Mhm. Also ganz klare Vorgaben. Mhm. Und was fordert dich mehr heraus?
Also ich finde immer gut, wenn ich Freiheit habe. Mhm. Na, das mag ich gerne. Ich finde auch schön, wenn ein Regisseur mit drauf guckt. Also bin auch manchmal erstaunt, wenn es heißt, mach mal ein bisschen weniger Augenränder oder mach mal ein bisschen mehr Rötung oder der Lippenstift ist mir etwas zu stark, mach ein bisschen weniger. Das finde ich dann eigentlich toll, weil ich denke so, wow, cool. Du guckst wirklich ganz drauf. Das finde ich super. Ne? Mhm. Also es gibt manche, die können es, manche nicht und ich möchte hier keine Wertung übrigens. Ne? Also es ist, wie es ist. Alles ist in Ordnung. Für mich ist ja sowieso die Umsetzung eines Films ist die Zusammenarbeit von allen Departments. Mhm. Das ist eben so wahnsinnig wichtig. Für mich ist Teamarbeit, ich bin auch von meiner Grundstruktur bin ich ein totaler Teamer. Ich liebe im Team etwas zu erschaffen. Ja, also das ist für mich total schön. Ich mag gar nicht so alleine was nur machen. Ne? Mhm. Also ich finde das toll, das in Kombination mit Kostümen, mit Ausstattung, was haben wir für Farben an den Wänden, wie reflektiert das auf die Haut und so weiter. Kamera, ganz wichtig. Wie setzt er die um, die Person oder ja, die Person, die vor der Kamera sitzt. Um einen kleinen Sprung zu machen, da bin ich auch, das hat sich aber nur hat sich erst mit den Jahren entwickelt, und zwar lustigerweise mit meiner eigenen Alterung. Also ich habe ja mit Mitte 20 angefangen beim Film und war dann so ein junges Huhn, was da rumgesprungen ist. Und am Anfang habe ich eigentlich das Drehbuch als Bibel genommen, das, was der Regisseur sagt, auch als Vorschrift, und habe das erfüllt. Und das hat sich mit den Jahren, die ich als Maskenbildnerin tätig bin, total gewandelt. Erstens, natürlich ist ein Stück weit ein Drehbuch eine Bibel, insofern, als dass ich mich an dem Drehbuch halte. Ja, das ist.
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt schon, worauf du hinaus willst. So dieses sich selber auf einmal Dinge mehr zutrauen und dieses, dass du einfach dir selber auch so deine Freiräume lässt, auch im Kopf. Also es beginnt ja eigentlich im Kopf, ne? So.
Absolut. Und mit der eigenen Reife begegnest du, ich meine, ich bin früher mit einer als 28-Jährige, wenn du dann so eine 50-jährige reife Frau auf dem Stuhl sitzen hattest, da bin ich schon echt ins Schwitzen gekommen, ne? Weil ich dachte so, was will die jetzt alles und kann ich das alles erfüllen? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil jetzt weiß ich natürlich, so eine gestandene Frau, die weiß, was sie will, was sie braucht, die macht den Job seit 20, 30 Jahren. Und da geht es nicht um deine eigene Eitelkeit als Maskenbildnerin. Ich will das aber so machen oder so machen. Nein, hör, das habe ich schnell gelernt. Hör immer auf das, was diese speziell Frauen, aber auch Männer dir sagen, wie sie, welche Erfahrungen sie haben. Also für mich ist die Charakterentwicklung, ich krieg ein Drehbuch, dann sagt mir der Regisseur eine Tendenz und der Rest ist Schauspieler und ich. Wir kreieren. Und das ist zu erreichendes Ziel ist, dass ein Schauspieler vom Stuhl aufsteht und sich bereits in seiner Rolle fühlt. Und das ist das schaffe ich mit einem Ambiente, also erstmal eine gute Atmosphäre.
Im Maskenmobil selber, also auf dem Stuhl.
Auf dem Stuhl. Wir haben Gespräche oder nicht. Das hat ganz viel mit der Person zu tun, die auf dem Stuhl sitzt. Und dann gehen wir gemeinsam, erarbeiten wir auch die Phasen. Ne? Wir reden ja dann darüber, ich mache eine Maskenprobe mit dem und sage, okay, das sagen wir, das ist der Standard. Aber nachher gehst du ja durch die zwei Nächte durch. Da müssen wir dann gucken, was ist dir recht? Wie möchtest du gerne? Ich persönlich stehe auf hier, Blässe und da, ein bisschen Augenhänder, das, bababab. Solche Sachen besprechen wir. Und ich habe jetzt gerade beim letzten Tatort einen jungen Darsteller gehabt, der total gehypt wird auch gerade. Zum Glück bin ich ganz schlecht mit Namen. Aber das ist so ein ganz guter, also man hörte so der hat schon den Preis X und Y und tralala und so. Und ich merkte, dass er sich so auf meinen Stuhl setzte und so ein bisschen so eine etwas skeptische Erwartungshaltung hatte. Und dann fing ich dann so an und machte und tat. Und beim ersten Mal, als er bei mir auf dem Stuhl saß, da war dann so, ich glaube, sowas wie, er hat nichts gesagt, aber sowas in der Richtung wie, naja, okay, die wird das schon irgendwie machen. Und beim zweiten Mal habe ich dann musste er dann eine etwas fortentwickelte Geschichte haben, mal Blaster oder irgendwas, ein bisschen Special Effect. Und dann habe ich ihm, während ich schminkte, erklärt, was ich mache und weshalb ich es mache und was ich damit erreichen will. Und der stand dann beim dritten und vierten Mal, nachher sind wir uns in die Arme gefallen, als er den letzten Drehtag hatte, weil er verstanden hat, dass ich ganz drin bin, mit ihm zusammen, und dass ich es verstehen will und auch meinen Beitrag dazu leiste, damit er davor, vor der Kamera, das Allerbeste mit dem, was ich ihm geben kann, leisten kann. Den Rest macht er, ne? Ist er oder sie. Mhm.
Was für eine schöne Geschichte. Was für eine schöne Geschichte, denke ich gerade. Ja. Das ist so ein bisschen so dieses, ach, wie soll ich sagen, so dieses Erkennen auf einmal. Irgendwie so, ne, man hat so eine ganz bestimmte Schublade, ne, in die man dich dann irgendwie so reinsteckt, ne? Und also ich glaube, das kennen wir alle, ne? So, also, ne, so man tendiert ja selber so ein bisschen dazu, Schublade auf, Schublade zu, ne? So ist einfach so. Wir machen es ja gerne einfach, ne? So, und dann irgendwie auf einmal mitzubekommen, oh, da habe ich mich aber vertan. Die Schublade war da falsch, ne? So, und auf einmal entsteht wiederum etwas ganz, ganz Neues, was im Vorfeld gar nicht da gewesen ist. Und das finde ich toll.
Ja, also auch gegenseitig. Bei mir ist es ja auch so. Ich sehe dann, mir ist egal, wie jemand angepriesen wird. Ich möchte sehen, wie er vor der Kamera seine Rolle erfüllt. Und wenn ich finde, naja, haut mich jetzt nicht so um, kann ja auch passieren. Mhm. Ne? Also für mich sind wir ja sowieso alle auf einer Augenhöhe. Ich bin ein absolut flach hierarchisch denkender Mensch. Das natürlich auch mit meiner Reife. Es geht nicht, also für mich sind jedes Department gibt seinen Beitrag für dieses Projekt. Punkt. Und es geht auch um das Projekt, kein Ego hier. Na, also das ist für mich total außer Diskussion. Es geht nicht um eigene Eitelkeiten. Es geht darum, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und das macht jeder von uns auf seine Art und Weise. Und deswegen bin ich, je älter ich werde, auch weniger dafür zu haben, dass ich auf die Knie gehe vor irgendwelchen Regisseuren oder Schauspieler oder wie auch immer. Aber ich kann auf die Knie gehen, wenn ich wirklich jemanden sehe, den ich zum Niederknien finde, weil ich sehe, was diese Person vor der Kamera leistet oder wie auch immer. Ja. Also von daher, das ist so, wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht von meinem naiven 1993, ja. Mach meinen ersten Film oder meine erste Leiche, da habe ich ja auch noch gar nicht drüber erzählt.
Du hast nichts über deine erste Leiche erzählt, bitte. Die erste Leiche.
Die erste Leiche war super. Also diese besagte gute Fee, von der ich vor einer halben Stunde geredet habe, die Maskenbildner-Kollegin, die nahm mich mit. Es war dann direkt schon ein fetter internationaler Film. Sie war die erste Maske und brauchte immer nur mal eine zweite dazu. Ich flog nach Lyon ein. Das war dann in Lyon, Biarritz und Barcelona wurde dieser Film gedreht. Oh. Adolf Winkelmann, Regie, ein Uralthase, der auch Dozent lange Jahre gewesen ist. Ich glaube, ist inzwischen in Rente. Kameramann, Vetter und so weiter und so fort. Mega Besetzung, alles auf Englisch und so weiter. Und ich komme da, die kleine Ulrike kommt in Lyon an. Oh, und dann meine Kollegin, die war so cool, weil die hat mich einfach, aber so liebevoll ins kalte Wasser geworfen. Das hat die so toll gemacht. Ich liebe sie immer noch. By the way, morgen treffe ich sie nach Ewigkeiten nochmal. Ja, wir haben uns verabredet. Auf jeden Fall, sie war beschäftigt mit ihren Rollen und so weiter und meint irgendwann zu mir, so Ulrike, ich gehe jetzt zum Set, wir drehen hier irgendwo in der Nähe von Lyon, da auf der Tankstelle und nachher kommt ein Typ, der wird als Toter in der Toilette gefunden. Und ich so, Leiche. Und auch wenn ich überlege, was ich da für ein Material am Start hatte, ne? Also mit was wir da damals geschminkt haben, also geil. Auf jeden Fall, so lustig. Auf jeden Fall, der Typ kommt und ich mache den einfach nur total weiß. Ich habe den Clowns weiß gemacht.
Nicht dein Ernst?
Ja, klar, Leiche. Was weiß ich denn? Das war die Leiche.
Leiche.
Oh, geil.
Ganz
weiß. Ich bleibe maskemobil und pack noch Sachen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der Typ geht inzwischen zum Set hoch, kommt so nach 7 Minuten gefühlt wieder. Und man sagt mir, nee, die geht nicht, die Leiche. Die ist zu weiß. Zu mehlig. Und ich so, ach so, ja, nee, okay. Ja, es ist so irgendwie. Und dann kam meine Kollegin, das nochmal, ich liebe dich, Sabine. Und die kam dann zurück und meinte, ja, Ulrike, pass auf, das machst du jetzt nochmal ein bisschen runter und dann guck mal hier bei den Farben und guck mal hier und da und so. Und dann habe ich einen zweiten Versuch gestartet und die wurde dann respektiert und abgenommen.
Die zweite Leiche war es dann.
Die zweite, also gleiche Person, zweite Leichen, Version wurde abgenommen und die war dann okay. Also das war so lustig, ne? Wie naiv man in so manche Dinge irgendwie, ich in manche Dinge reingeplumpst bin. Super. Also ich könnte mich wegbrüllen darüber inzwischen.
Also du hast damals noch keine Gedanken darüber gemacht, dass es nicht Rusty der Clown ist, der irgendwie erschlagen worden ist.
Irgendwie so ein weißer Clown, das war es nicht.
Das war es nicht.
Ja, oder aus heutiger Sicht würde ich ja sofort, meine erste Frage wäre, wie ist der gestorben? Was hat der gekriegt? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass man mir das damals gesagt hat. Wie lange ist der schon tot? Das sind ja diese ganzen Fragen, die ich jetzt natürlich, kein Tatort ohne Leiche. Also ist ja klar, wir haben ständig Leichen. Und dann muss ich natürlich wissen, ist der erwürgt worden? Ist der dies? Ist der das? Ich habe gar nicht gefragt. Ich habe den einfach weiß gemacht.
Ist der vielleicht verbrannt? So, oder ja, ist er schon seit 18 Wochen tot? Ne? Und ist schon, krabbeln schon die Maden drüber?
Ja,
um Gottes Willen.
Sehr witzig, sehr witzig. Ja. Naja,
und wie bist du damals aber trotzdem cool damit umgegangen und hast dir gesagt, okay, alles klar, weiter.
Weiter. Also, natürlich mit der tollen Kollegin, die das nicht als Vorwurf, ne, die hat da nie einen Vorwurf, also die hat mich einfach da so rein, so liebevoll ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Aber ganz toll, wie so ein Kind, was man ins Wasser wirft und sagst so, du schaffst das, du kannst schwimmen.
Du
kannst das.
Du kannst so. Das.
Super, das war total schön. Also ich habe da schöne Erfahrungen gemacht. Es gab natürlich auch immer mal Kollegen, die am Anfang auch bei Tom Gerhardt damals, das war so ein bisschen schwieriger. Aber auch das ist wichtig. Auch solche Erfahrungen sind wichtig, ne? Mit Kollegen, wo es dann nicht so harmonisch ist.
Das passiert. Das passiert total.
Auch in Ordnung. Aus heutiger Sicht nochmal auch anders in Ordnung. Ne? Also, dass ich denke, so ja, das war wichtig, um wieder den nächsten Step zu gehen, um weiterzugehen,
ich glaube, so grundsätzlich, es ist ja auch immer so, dass in der Sekunde, wenn es eben alles mal nicht so rund läuft oder so, das sind eigentlich die Dinge, wo wir total dran wachsen selber, ne? So in unserer Entwicklung, in so einer Persönlichkeit, in unserem, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Dingen irgendwie um, ne? Und was ziehen wir als Essenz daraus? Absolut. Und ich finde das immer total wichtig, auch mal irgendwie ein bisschen was zu stolpern und ruhig auch mal ein bisschen auf der Nase zu landen,
absolut,
ne? Weil es man steht irgendwie dann doch ein bisschen stärker auf, als man hingefallen ist, ne?
Also wenn ich so zurückdenke, dann habe ich gleichermaßen viele Erinnerungen an, ich sag mal, erfolgreiche für mich selber ich bin natürlich auch kritisch mit mir selber, aber nicht zerstörerisch kritisch mit meiner Arbeit. Die Dinge, die ich finde, die ich gut gemacht habe, wie auch die Dinge, die nicht funktioniert haben. Ich neige jetzt auch nicht dazu, mich selber zu verdammen für irgendwas, was nicht funktioniert hat. Aber wenn ich zurückblicke, dann sehe ich die guten Sachen, die gut funktioniert haben, und bin dankbar auch für alle Sachen, die nicht gut funktioniert haben, weil ich daraus sowohl gelernt habe, wie du gerade gesagt hast, als auch mich da nochmal anders kennengelernt habe. Mhm. Weil das ist ja auch so ein Stressmoment, wenn was nicht mehr so funktioniert. Oder du musst dich gegebenenfalls auch durchsetzen. Beispiel, möchtest du eins haben?
Ja, gerne.
Gar nicht so viele Jahre her gab es irgendwie wir haben damals 3 oder 4 Tatorte im Jahr gedreht und davon waren aber nicht alles Kölner. Ich habe dann auch mal in Dortmund oder was zwischendurch gemacht. Und irgendwie war in diesem Jahr ständig das Thema Flüchtlinge, beziehungsweise aber afrikanische, also sprich dunkelhäutige Flüchtlinge. Das war damals Thema. Das war, in den Tatorten werden ja immer so aktuell politische Themen irgendwie aufgegriffen. Die versuchen ja immer so aktuell politische Geschichten aufzunehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann es war. Vielleicht so 2015, 14, irgendwie sowas. Auf jeden Fall gab es 3 Tatorte, wo ganz viele dunkelhäutige Menschen drin waren. Immer grundsätzlich auch, weil nicht so oft habe ich nicht so viele Erfahrungen mit. Ich finde es super spannend, Dunkelhäutige zu schminken, also Beauty auch, finde ich total spannend. Da war es so, dass ich eine Pathologieleiche, die schwarz, ganz schwarz war, schwarzhäutig, darf man das überhaupt so sagen?
Nein, ich glaube, das gibt es nicht. Also ich habe noch nie einen schwarzen Menschen gesehen. Ich kenne immer nur dunkle Häute. Also ne, so, also okay. Es wird ja dunkler.
Ja.
So glaube ich ja. Grundsätzlich. Ich finde, ich bin auch nicht weiß. Also so, ich bin ja nicht so weiß wie mein T-Shirt. Ne?
Ich meine jetzt, also ich will jetzt hier überhaupt, oh Gott, ich kann diese Sprache nicht. Es tut mir total leid. Ich möchte hier überhaupt nicht irgendwie falsche Bezeichnungen.
Nein, das geben. Möchten wir nicht.
Das möchten wir nicht. Kannst kannst du mir sagen, wie das heißt? Also eine dunkelhäutige.
Dunkelhäutige.
Eine dunkelhäutige.
So. Und in dem Fall, wenn es dann sehr dunkel ist, dann ist es dann halt auch sehr dunkelhäutig.
Also es war sehr dunkelhäutig.
Ebenholzmäßig.
Es war Ebenholz. So. Jetzt haben wir's. Und diese Leiche, die hatte eine Pathologienarbe. Und zu dem Zeitpunkt waren wir schon auf digital. Wir mussten ja auch irgendwann von Film auf digital umschalten. Das war auch eine Herausforderung. Und auch auf andere Materialien. Das war eine aus Silikon angefertigte Pathologienarbe. Und es war tatsächlich so.
Das heißt, diese Pathologienarbe wirst du dann auf den Menschen, trägst du die quasi auf mit einer bestimmten Chemie, also quasi Hautkleber und sowas, und dann wird das aufgetragen und dann wird das nachher mit Alkohol irgendwie an den Seiten sauber getupft und so, und dann wird das eingeschminkt und dann sieht das so aus, wie man das dann nachher.
Richtig.
Also so wie die Realität dann, ne?
Wie die Realität, genau. Ganz genau, ne? Also und die zu bestehende Aufgabe ist, dass diese Silikonnarbe sich quasi mit der Haut verschmilzt, dass du das nicht siehst, ne? Mhm. Dass das wie ein, also dass das natürlich echt aussieht, dass die diese Person in dem Fall von der Kinnspitze bis zum Schambein eine Narbe hatte, mhm, oder vielleicht auch bis zum Bauchnabel, das weiß ich nicht mehr genau. Egal. Und dann haben wir diese Narbe aufgeklebt und gucken uns das an, und hat ein Kollege mitgemacht, gucken uns das an und kriegen in dem Toplight, was natürlich in so einer Pathologie ist, da liegt ja so eine Leiche auf so einem Alu-Ding, das hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen, und dann kriegst du Licht von oben, die Leiche, die ist ein kaltes Licht von oben, und wir sind fast umgefallen, weil dieser Silikonstreifen setzte sich total ab von der Haut. Mhm. Total. Das sah wie ein Streifen draufgeklebt aus. Und wir nur, fuck!
Also ihr hattet da schon eine Zeit lang dran gearbeitet, eine Stunde.
Zwei Stunden. Bis wir die fertig hatten. Die hatte auch nicht nur die Pathologienarbe, sondern so überall am Körper Schnittwunden. Weil die und eine Pathologienleiche ist immer eine gewaschene Leiche. Das heißt also, du hast keine blutigen Schnitte mehr, sondern das sind dann ausgewaschene Schnitte sozusagen. Ne? Und die sahen super scheiße aus. Alles sah super scheiße aus. Und dann haben wir, und was aber dann, was wir dann gemerkt haben, war, wenn du den Kamerawinkel verändertest, also von der Seite zum Beispiel auf diese Leiche gingst und nur, das waren manchmal 2 Zentimeter hoch oder runter fahren, sahst du die Narbe, ging sie in die Haut über. Mhm. Oder sie sah aus wie draufgeklebt. Also wirklich so stark, so was Krasses habe ich noch nie gesehen. Und das, jetzt komme ich zu dem Punkt, da brauchst du auch in deinem Department ein Standing. Wir mussten damals mit dem Kameramann, der leider nicht sehr kooperativ war für diese Geschichte, wirklich diskutieren, um diese 2 Zentimeter runterzufahren, damit das echt aussah und nicht aufgeklebt aussah. Er war aber nicht bereit. Das war total krass. Wir haben richtig gestritten. Und das ist was, da streitest du für deine Kunst. Das ist wichtig, da für dich zu stehen und dem Kameramann zu sagen, ob du jetzt angeblich höher gestellt bist oder niedriger als ich hier im Ranking, das ist das, was ich eben sagte, für mich flache Hierarchie. Wenn ich dir sage, so sieht's scheiße aus, dann, wenn du es nicht selber siehst, dann musst du es leider einfach akzeptieren, dass es so ist, und bitte fahr jetzt die Kamera 2 Zentimeter runter.
Und dann ist es aber aufgegangen, ne?
Dann ging's auf. Du standst neben der Leiche und gingst so hoch, runter, und an einem bestimmten Winkel sah die super aus, die Narbe. Und alles sah echt aus. Und nur ein bisschen hochgefahren, reflektierte auf eine blöde Art und Weise dieses Toplight.
Und das ist quasi geschuldet gewesen, auch unter anderem, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, durch deine Defizit an Erfahrung mit nicht-europäischer Haut. Ne? Also so. Das ist.
Das kann sein, dass ich da vielleicht auch vielleicht würde eine amerikanische Maskenbildner, eine Hollywood-Maskenbildner, wie auch immer, Special Effekter, da nochmal andere Möglichkeiten haben. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber es war wirklich ein krasses Problem. es war deswegen ein krasses Problem, weil ich natürlich nur die Referenz mit weißen Häuten hatte. Ja,
europäischer Haut.
Mit europäischer oder heller Haut hatte. Und ich hatte keine andere Referenz. So, was ich damit sagen will, ist...
Aber weißt du, was der Unterschied ist? Jetzt mal so was Fachliches, ne? So, also was wirklich der Unterschied ist, ist natürlich, wenn du so eine dunkle Haut hast, dann trifft das Licht ein und es sind ja mehr Melanozyten in der Haut. Okay. Das ist, was das Pigment letztendlich macht. Richtig. Und dadurch reflektiert die Haut an einer vordereren Schicht, als das eine helle Haut tut, weil da dringt das Licht eher in die Haut ein und strahlt auch ein bisschen mehr aus der Haut quasi heraus.
Genau.
So, und das ist genau dieser Unterschied, was es dann in der Lichtreflexion nachher, richtig, als du eben sagtest, ja, guck mal.
Also Absorption und Reflexion, genau, darum ging es. Genau. Und dass das einfach nur unterschiedlich funktioniert bei unterschiedlich hellen und dunklen Häuten.
Und genau bei Sommersprossen wieder ganz anders, ne?
Bei Sommersprossen nochmal verteilt.
Ja, genau. ganz diffus.
Ganz diffus. Ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, lange Geschichte, kurz gemacht, dass ich früher damals auch schon noch Blut und Wasser geschwitzt habe und mich da das einfach nicht getraut habe zu thematisieren. Und dass ich heute dann noch mehr Standing zu habe und tatsächlich mich auch traue, zu einem Kameramann zu gehen und zu sagen, pass auf, ich habe dir jetzt hier eine Kopfwunde hingepackt, habe ich gerade letztes Jahr noch gehabt, hier ist jetzt die Kopfwunde, tu mir einen Gefallen, pass mit dem Licht auf, damit wir gute Übergänge haben. Und das ist, das traue ich mich jetzt natürlich, dass das, was ich hergestellt habe für dieses Projekt, was wir ja alle gut in den Kasten kriegen wollen, wir wollen ja alle ein schönes Endergebnis haben, dass das mein Beitrag ist. Und das ist, je nachdem, wie viel Ego da am Start ist, gibt's dann eben auch schon mal Reiberei für die Kunst.
Reiberei für die Kunst. Der Hund hat's auch gerade bestätigt. Ne? So.
Genau.
Ja, feine Maus. So. Jetzt will ich aber noch eins wissen. Bist du selber, würdest du sagen, ich bin Perfektionistin?
Bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann gibt's aber auch diesen Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich alles reingeworfen, was mir einfällt.
Ja, Schatz.
Habe ich alles reingeworfen, was mir einfällt dazu. Und deswegen hier komme ich jetzt so nicht weiter, ne? Also so in dem Stil. Perfektionistisch schon. Also ich bin auch gerne bei Beauty. Also da, das habe ich auch vergessen zu sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr, sage ich mal krass, kämpfe ich auch für Frauen vor der Kamera. Also wenn mir ein Kameramann eine Frau nicht schön ablichtet, also dann wäre ich richtig sauer.
Oh.
Ja, dann wäre ich richtig sauer. Das finde ich nicht gut. Es sei denn, es soll so.
Dann, ich meine, jetzt
ist alles gut.
Also jetzt mal für dich, der du gerade zuhörst, jetzt nochmal so als Erklärung einfach dabei. Also Kamera, insofern, wenn der Winkel irgendwie nicht so richtig stimmt, auf einmal hat man riesengroße Augenschatten oder irgendwas und hat so Tränensäcke oder so. Oder ich sag mal so das bekannte Drillingscam.
Ja, genau.
Ne? Also all diese, oder hier so Röllchen an der Seite, ne, wo man irgendwie denkt, Mensch, zeigst es irgendwie von der anderen Seite, sieht's top aus, ne? So, aber. Wir kennen das alle, man regelt sich vor dem Spiegel, ne, und dreht sich so lange, bis man denn eine Stelle gefunden hat, wo es dann nicht so toll aussieht.
Ja, also es geht wirklich darum, was erfüllt werden soll. Ne? Aber wenn es heißt, diese Rolle soll so schön wie möglich erfüllt werden, dann ist es wichtig, dass es eben auch bis zum Schluss vollzogen wird. Ich gebe meinen Teil mit allem, was geht, die Darstellerin, Schauspielerin natürlich auch. Und dann macht die Kamera den Rest. Ne? Und dann finde ich es wichtig.
Was würdest du dem Zuhörer noch mitgeben wollen? Also so, wenn man so einen Film guckt, also was sind deine Augen? Also so, um jetzt den Horizont nochmal so von dem einen oder anderen zu erweitern. Also was ist deine Brille, durch die du guckst, wenn du deine eigene Arbeit oder auch die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen irgendwie beurteilst? So, also wie kann man es irgendwie sehen? Was sind so die Details, die dich in so Filmen selber ansprechen, wo du sagst, wow, das ist gut gemacht?
Also am Anfang, als ich diesen Job gemacht habe, habe ich die ganze Zeit auf Anschlüsse geguckt, habe geguckt, ob die Maske das alles eingehalten hat, die Anschlüsse, ob die gut gearbeitet hat, also en Detail. Und das habe ich aber nach einigen Jahren, habe ich das komplett losgelassen. Ich setze mich in einen Film rein und schalte meinen Maskenbildner-Knopf im Kopf komplett aus und ich möchte einfach entführt werden. Ich möchte einfach eintauchen können in einen Film und da fällt mir im Höchstfall, wenn richtig was ganz auffällig ist, was nicht reinpasst oder so, das würde mir dann auffallen, aber ansonsten lasse ich mich wirklich wie ein Kind, sage ich jetzt mal, da komplett reinfallen in so einen Film und vertraue auch. Das ist so ein bisschen wie wenn du zur Massage gehst. Wenn du die ganze Zeit kontrollieren willst, kannst du die Massage nicht, kannst du die nicht genießen. Ich gehe in einen Film und lasse mich verwöhnen. Und das niemals mit dem Anspruch, sind die besser da in Hollywood als wir? Überhaupt nicht. Ich gehe gar nicht in den Vergleich, gar nicht. Ich bin froh, wenn ich komplett entführt werde. Und bin natürlich fasziniert. Natürlich von solchen Sachen habt ihr 12 Years a Slave gesehen. Da sind so Auspeitsch-Situationen, wo die vor laufender Kamera mit so einer Peitsche so Striemen an dem Rücken hat und du weißt nicht wie. Ich weiß es nicht, wie sie es gemacht haben. Ich find's gigantisch. Oder auch hier mit Leonardo DiCaprio, wenn er mit diesem, der alleine unterwegs in der Natur und mit dem Bären kämpft. Unglaublich. Also fand ich unfassbar toll. Das fast da ist dann so, wow, wow, wie habt ihr das gemacht? Das war Wahnsinn. Das sind dann so Highlights und für den Rest lasse ich mich entführen und gerne entführen.
Oh, wie schön. Und wie schön, dass du uns eine Stunde oder mich und den Zuhörer in Stunde entführt hast. Danke dir.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, also ich habe ja von Hölzchen auf Stöckchen, ne, wie man hier in Köln so sagt.
Ja, das ist auch richtig so. Ja, und trotzdem ist es doch mal super, super, super spannend, also genau in so einen Bereich reinzutunken, weil normalerweise kennt man solche Leute ja gar nicht. Ne?
Ja, also was mir wirklich wichtig ist, ist vielleicht auch dem Zuhörer, euch Zuhörern mitzugeben, je nachdem, wenn du jung bist, glaub an das, was du kannst, oder gib dir Zeit, das zu finden, was du kannst. Finde dein Potenzial und dann geh. Und dann geh damit. Und du wirst, ich habe schon oft retrospektiv gesagt, es wäre am Ende egal gewesen, was ich gemacht hätte. Ich hätte auch Designerin machen können oder noch was anderes. Ich glaube, dass ich in allem, was, wenn ich es mit Herzblut mich da reingesetzt hätte, hätte ich meinen Erfolg darin erfahren. Und das würde ich gerne mitgeben. Und was ich hier überhaupt nicht erzählt habe, ist, dass ich immer neben meiner Maskenbildnerei, ich habe immer Menschen geliebt. Ich habe mich immer interessiert für Menschen und habe ganz viele Ausbildungen neben meiner Maskenbildnerei gemacht, wie Psychophysiognomik, NLP-Trainerin bin ich. Ich bin systemische Aufstellerin. Und ich gehe, das habe ich eben mal kurz erwähnt, ich gehe auch durch diese Tür gehe ich auch in die Charakterenentwicklung. Mhm. Ich gehe wirklich über diese Tür da rein. Ich möchte den Charakter und seine Eigenschaften und seine Psyche verstehen. Und dann fällt mir mit meinen kreativen Tools fällt mir ein, was ich mit diesen Menschen tun kann, in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler, der auch seine Idee zu dieser Rolle hat, zumindest zu 99%. Und das macht totalen Spaß, das miteinander zu entwickeln.
Genau. Schön. Aber ich möchte noch eins ergänzen. Du hast gerade gesagt, wenn du jung bist. Und ich glaube, das gilt in jedem Alter. Wir können uns in jedem Alter weiterentwickeln und vielleicht nochmal neu an uns glauben und nochmal neu irgendwie erfinden und etwas Neues tun.
Absolut. Ja, absolut, ja. Ich hatte jetzt so gerade meine Nichten-Neffen und meine Söhne im Kopf, die viele von denen auch so nach dem Abitur oder nach der Schule so ein bisschen da unterwegs sind und gar nicht wissen, was sie machen wollen oder sollen. Aber es gilt im Grunde genommen für jedes Alter. Also ich bin auch jemand, bin jetzt 57, kann mir vorstellen, mit 60 schon mal was ganz Neues zu machen. Kein Thema.
Aber
wenn Spaß macht.
Ja, wenn Spaß macht. Und ich glaube, das ist doch das Tolle daran. Ne? Und ich meine, Das eine ist irgendwie so Kunst für sich zu entdecken, einfach mal was, man muss nicht in allem perfekt sein. Mhm. Das kam heute auch bei dir so ein bisschen raus, fand ich. Ne? So, es muss nicht immer 100% sein. Manchmal tut es auch ein weißer Clown.
Mhm. Super, der weiße Clown war super.
Auf einer Tankstelle. Und, mhm, ja. Ne, und manchmal braucht es einfach irgendwie ein bisschen mehr und man muss so ein bisschen genauer hingucken und man muss sich selber auch mal so die Zeit nehmen, mhm, um seine eigene Kreativität so ein bisschen was zu entfalten und sich selber auch die Zeit nehmen und nicht immer so ungerecht zu einem sein.
Ja, also da bist du doch auch das beste Beispiel für. Also ich finde das toll. Wir haben uns ja über die Maskenbildnerei kennengelernt und jetzt darf ich mit dir hier in diesem Podcast sitzen und über Kunst sprechen.
Ich finde, Kunst ist was Schönes. Und
ich finde das ganz toll, was du machst. Ich finde das großartig.
Oh, jetzt haben wir hier die Komplimente-Kaskade. Wie schön ist das denn? Ja. Ich höre noch ein bisschen was zu. Ich lasse einfach hier weiterlaufen.
Ja, aber du bist auch ein Beispiel dafür, den Horizont weit zu machen.
Ja, ja? Und ich glaube, das vereint aber alle künstlerischen oder kreativen Menschen miteinander, dass wenn man so einen Punkt für sich erarbeitet hat, dass man irgendwie im Kopf direkt schon ein bisschen weiter ist und sagt, hey, was geht denn eventuell noch alles? Und wo kann ich meinen Geist noch hinspinnen und das irgendwie in Realität bringen, was ich mir da so irgendwie vorstelle? Genau. Materialisieren,
absolut, genau. Absolut, absolut. Spinnen, sehr gutes Wort. Das hatte ich nämlich auch gerade im Kopf. Wir Kreativen, wenn wir es laufen lassen, dann steht uns, wie damals 1986, die Welt offen, als ich Abitur gemacht habe. Und meinen Freunden und mir, uns stand die Welt offen. Dieses Gefühl, das ist so großartig, ja.
Und das gilt aber jetzt auch
noch. Das gilt immer. Das gilt die ganze Zeit. Immer. Das habe ich immer noch in meinem Kopf. Ich habe das die ganze Zeit mit mir getragen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Mach auf und spinn rum. Ja. Und träume und realisiere das, was dir an Ideen kommt.
Cool.
Wenn du willst.
Oder träume nur. Aber alles ist drin.
Alles ist möglich.
Ulrike, genau. Ich danke dir total. Und das war eine schöne Stunde mit dir. Oder ich glaube, es ist sogar ein bisschen länger geworden. Mhm. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich sehr gelohnt. Und wenn du jetzt Ulrike nochmal genau googeln willst, der Name ist Ulrike Burns Giffel mit 2 F und EL am Schluss. Stimmt das?
Ist richtig. Ja.
So, genau. Und man findet dich unter allen.
Ja, eigentlich ja, aber ich bin nicht so wahnsinnig aktiv, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe zwar ein Insta und ich habe auch ein Facebook, aber meine Website ist eine Katastrophe. Also das ist jetzt alles nicht so.
Nee, du hast andere Dinge zu tun.
Ja.
Du hast einfach andere Dinge zu tun.
Absolut.
Und vielen Dank. Und ja, wenn du magst, kannst du natürlich auch gerne nochmal weiterstöbern bei Artist Live und vielleicht entdeckst du noch das ein oder andere schöne Interview von mir oder einer meiner zauberhaften Kolleginnen, muss ich ja jetzt sagen, um Gottes Willen. Und ich übe auch noch. Und ich sage an dieser Stelle, bleibt uns gewogen, aber wiegt uns nicht. Bis dann, ciao.
Danke, tschüss. Artist Live.